Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrath, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum Schwarzgurt-Unternehmer. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Heute habe ich einen Gast wieder mal dabei, und zwar den Robert Heinecke von der Leaders Media GmbH, und er hat auch den Stay Hungry Podcast und ist jetzt seit fast 10 Jahren Unternehmer, hat er mir gerade verraten. Vielleicht magst du dich selbst ganz kurz nochmal vorstellen.
Gerne. Verrückt zu sehen bei LinkedIn, dass es wirklich 9 Jahre und 5 Monate mittlerweile sind, dass man sich getraut hat, sich nicht nur selbstständig zu machen und auch mittlerweile ein kleines Team aufzubauen. Bin der Gründer von der Leaders Media GmbH. Wir helfen am Ende Gründern und Geschäftsführern dabei, LinkedIn als Lead-Kanal aufzubauen. Also sind eine Marketingberatung, die sich auf LinkedIn spezialisiert hat. Machen das mittlerweile wirklich rein LinkedIn seit fast 5 Jahren. Macht unglaublich viel Spaß. Schöne Plattform, wo man viel Freude dran haben kann, konnte über die Jahre mir ein kleines Team aufbauen, und glaube ich, Unternehmerreise, freue ich mich, Stefan, heute mal ein bisschen zu berichten, was vielleicht auch so die Ups und Downs waren und was man entlang des Weges gelernt hat.
Cool, danke, dass du da bist, und ich würde dann gleich tatsächlich damit einsteigen. Wie kam es denn überhaupt vor 9 Jahren und 5 Monaten, dass du Unternehmer geworden bist? Weil ich meine, in der Schule wird einem das eher nicht nahegelegt und in der Berufsberatung. Was hat dich dazu gebracht, Unternehmer zu werden?
Man muss sagen, wirklich bis nach dem Abitur hatte ich keine Ahnung, was ich machen soll. Was mir klar wurde, ist, dass ich im Studium, im reinen Studium sozusagen nicht glücklich werde. Und dann ist mein Vater irgendwie drauf gekommen, dass es dieses duale System gibt, ne? Dass man sozusagen studiert und auch arbeitet. Dann habe ich glücklicherweise ein Abitur von 3,0 gemacht, womit man jetzt sich nicht gerade aussuchen kann, wo man einen Job oder beziehungsweise einen Studienplatz bekommt. Hab dann wirklich die Liste und bin über dieses DHBW-Modell gestolpert, also Duale Hochschule Baden-Württemberg, und habe wirklich angefangen, bei allen Unternehmen sozusagen zu bewerben. Und habe dann auch bei 2 Unternehmen, habe ich eine Zusage bekommen, weil das Coole war, dort musste man bei den Firmen angenommen werden und nicht bei den Hochschulen. Mhm. Also wenn die Firma dich angenommen hat, dann bist du auch bei der Hochschule automatisch reingekommen. Und ein Personalleiter von Arnold Umformtechnik ist eine Tochterfirma von Wirth, der hat es sehr charmant ausgedrückt und meinte, Robert, du bist ja sehr breit aufgestellt bei deinen Noten, ne? Es gibt nichts, wo du überdurchschnittlich gut bist, aber mal gucken, was du so zu erzählen hast. Und da haben wir uns persönlich sehr gut verstanden, und er meinte, hey, du kannst gerne den Job bei uns bekommen. Hab dann 3 Jahre dort das duale Studium gemacht, auch in der Welt von Wirth, einfach unglaublich viel gelernt, bin super dankbar für die Zeit, weil es so ein bisschen wie so ein kleines Trainee-Programm im Mittelstand war. Also ich habe dann im Einkauf gearbeitet, im Marketing gearbeitet, im Controlling. Am Ende habe ich sogar als Assistenz vom Geschäftsführer ein paar Monate gearbeitet, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was das Problem, glaube ich, allgemein häufig im Mittelstand ist, dass es dann immer nur bestimmte Positionen gibt, die besetzt werden müssen, aber nicht irgendwie so, wir haben hier eine Stelle, da kannst du dich irgendwie austoben. Und dann war die einzige Stelle, glaube ich, nach meinem Studium irgendwie Controlling. Und ich war so, ich glaube, das ist auf der anderen Seite des Spektrums, was ich in meiner Karriere machen will. Und habe gesagt, hey, da muss ich irgendwie in eine andere Richtung gehen. Und habe dann das aber angeknüpft, weil ich irgendwie nochmal in eine Unternehmensberatung wollte. Mein Vater ist selbst seit 30 Jahren irgendwie selbstständiger Unternehmensberater. Ich muss ehrlicherweise sagen, nichts von ihm groß lernen dürfen. Also ich weiß nicht, ob man ihn jetzt großen Vorwurf machen kann, aber er hat mich nie groß in seine Geschäfte irgendwie eingeweiht oder so. Aber ich hatte das Gefühl, Unternehmensberatung ist so, auch wenn man BWL studiert, will man irgendwie da landen, ne? Und da habe ich eine coole kleine Unternehmensberatung in Hamburg gefunden, habe da 2,5 Jahre mehr oder weniger 90% gearbeitet und am Wochenende meinen Master gemacht. Und da gab es aber diesen bezeichnenden Moment, so nach 2 Jahren, ne, das Studium war so fast zu Ende, nach 2,5 Jahren war so der Horizont. Und da weiß ich noch, dass ich halt wirklich 4 Tage die Woche immer unterwegs war. Ich war lange bei einem Projekt in Leipzig, immer 4 Tage die Woche. Und da war man noch irgendwie, hatte eine Freundin und das war's. Aber ich hatte 2 Arbeitskollegen, und die standen mit mir am Bahnhofsgleis, und die waren halt verheiratet und hatten Kinder und waren so, hey, ich würde am liebsten Zeit mit meiner Frau am Wochenende verbringen, würde kiten gehen gerne alleine, und meine 2 Kinder hätten auch noch gerne was von mir. Ich kann aber nicht den Job wechseln, weil man zu gut verdient als Berater, als wenn man jetzt rein in Hamburg arbeiten würde. Na. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich mir dachte, wenn ich jetzt nicht was anderes finde danach, dann bin ich das in 10 Jahren, ne? Weil ich glaube, wenn man da nicht irgendwie die Weichen stellt, dann muss man was anderes machen. Und dann habe ich nach Feierabend angefangen. Da war ich so ein bisschen, also das war das erste Mal, dass die Antenne so offen war. Hey Robert, irgendwie musst du was anders machen. Und dann weiß ich nicht, es gab so eine Zeit auf YouTube, stimmt, das haben wir, glaube ich, letztes Mal nachgeguckt, da habe ich so angefangen, Sachbücher zusammenzufassen und zu animieren. Das hatte ich in Amerika gesehen. Ja. Und zum Beispiel, glaube ich, auch der Weg zum erfolgreichen Unternehmer habe ich damals auch zusammengefasst und animiert. Und das ist halt recht zügig, hat das in Form von YouTube-Abonnenten funktioniert. Also wirklich nach Feierabend in der Beratung habe ich dann diese Bücher zusammengefasst,
damit
Partner hat das.
Fangen ja viele genau. an, sozusagen nebenbei irgendwas aufzubauen. Voll. Plötzlich läuft es und dann gibt es irgendwann die Entscheidung, okay, jetzt mache ich es Vollzeit.
Und genau, und das war halt perfekt, dieser Abschluss vom Studium, dass ich gesagt habe, hey, jetzt hat man keine großen Verpflichtungen, einfach mal springen. Und ein Glaubenssatz hat mir sehr geholfen, dass ich halt gesagt habe, hey, Selbstständigkeit ist irgendwie wie Fahrradfahren. Das wird wahrscheinlich 2-3 Jahre irgendwie holprig werden. Mhm. Aber wenn du in 10 Jahren oder in 20 Jahren irgendwie ganz gut dastehen willst, dann musst du halt jetzt anfangen. Ne? Cool. Und dann habe ich mich getraut.
Ja. Dann wurde es wahrscheinlich holprig, nehme ich an, oder?
Also man muss sagen, der YouTube-Kanal war ein bisschen, also man hatte diese krasse Aufmerksamkeit einfach. Wir hatten, glaube ich, 30, 40, 50.000 YouTube-Abonnenten, aber wir haben keinen Business Case in irgendeiner Form hinbekommen, na, weil du hattest eine Zielgruppe von Leuten, die alle irgendwie gerne Bücher lesen, aber mehr auch nicht. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwie ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr durchgehalten, wo wir alles Mögliche probiert haben und dann ist mein Sparstrumpf irgendwie immer leerer geworden. Und dann habe ich zu meinem damaligen Partner auch gesagt, hey, ich muss jetzt irgendwie mal irgendwas in meiner Selbstständigkeit finden, was auch Geld bringt, und habe den Kanal so hinter mir gelassen. Und dann habe ich so wieder angefangen, ein bisschen Beratung zu machen, habe noch einen kleinen Ausflug in die E-Commerce-Welt gemacht. Mhm. Damals war dieser Amazon FBA-Thema war so ein Riesenhype. Habe so ein bisschen Pfeffermühlen auf Amazon verkauft, aber schnell gemerkt, dass Beratung eigentlich immer mein Thema war. Aber dieses vor Ort war das, was mich abgehalten hat.
Ja, das und ist ja, was du gerade schilderst, glaube ich, sehr typisch. Man hat am Anfang irgendwie eine Idee, fängt mit irgendwas an, probiert aus, da kommt aber dann kein Geld rein und ja, pendelt sich dann so nach und nach ein. Das heißt, man lernt ja dabei den Markt auch kennen, man lernt sich kennen, man findet raus, was mag ich eigentlich, was mögen erste Kunden, aber bis daraus dann wirklich ein Businessmodell wird, das kann echt dauern.
Ja, und das würde ich auch jedem wirklich als Tipp mitgeben, weil ich habe das für ein Gefühl, wie du auch gesagt hast, viele haben eine Hypothese, was es sein kann. Wo man dann am Ende wirklich rauskommt, ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Und ich glaube auch, dieses Experimentieren, sich zu erlauben, ist so wichtig, weil umso mehr man, glaube ich, etwas findet, woran man dann wirklich Freude hat, desto leichter wird auch alles am Ende. Mhm. Und ich will, also die Liste an Projekten, die ich ausprobiert habe, haben sich Freunde am Ende auch immer schon lustig drüber gemacht. Ah, Robert, diese Woche mal wieder eine neue Idee. Aber ich habe das Gefühl, deshalb bin ich heute so trittsicher und weiß, dass ich das, was ich heute mache, vielleicht nicht LinkedIn, aber zumindest Marketingberatung auch noch in 10 Jahren machen werde, weil ich einfach mein Thema gefunden habe und auch die Zielgruppe gefunden habe und sage, hey, da kann ich auch in den nächsten Jahren noch viel machen.
Ja, war bei mir nebenbei auch so, wenn ich mir zurückdenke, als ich angefangen habe, das war ja 1997, da war das Internet gerade neu und meine erste Idee war, da gab es so eine Programmiersprache, die nannte sich VRML, also nicht HTML, sondern VRML, und die war für 3D-Modelle und ich wollte 3D-Websites damals machen. Ich meine, da war das Internet komplett neu, also ich fand es technologisch spannend, aber völlig gaga an der Stelle und naturgemäß ist das auch als Businessmodell hat es nicht wirklich funktioniert, und wenn ich anschaue, wo ich jetzt heute gelandet bin, das ist ja auch irgendwie ein ziemlich grober Weg und das ist einfach wirklich normal. Und ich glaube, es braucht letzten Endes Mut dazu. Und wo hast du den Mut immer wieder hergenommen?
Gute Frage. Also ich glaube, keine Ahnung, ich will es nicht irgendwie auf Gene oder so schieben, aber ich glaube, es macht schon einen Unterschied, wenn man, was weiß ich, beide Eltern schon selbstständig sind. Obwohl man sagen muss, die beiden haben mir am meisten davon abgeraten. Ne? Also das war wirklich so, hey, du hast doch hier einen super Beraterjob, warum machst du das nicht einfach weiter? Und ich meinte so, ey, ihr beiden seid selbstständig, was wollt ihr mir erzählen? Ne? Ja. Also das war ganz witzig. Und ich glaube, so ein bisschen langfristig habe ich gemerkt, dass diese Freiheit, vielleicht das falsche Wort, aber so Flexibilität irgendwie das war, was mich sehr angetrieben hat. Also wirklich zu überlegen, von wo aus man arbeitet, mit wem man arbeitet. Weil dieses im Job habe ich einfach gemerkt, ich hatte, glaube ich, schon immer ein Problem mit Autoritäten. Sobald mir jemand was gesagt hat, was ich machen soll, haben sich irgendwie meine Nackenhaare hochgestellt. Also ich glaube, ich war auch einfach kein guter Mitarbeiter. Und dann habe ich mir selbst halt gesagt, hey, entweder ich muss das irgendwie, kriege das alleine ins Laufen. Und dann bin ich aber selbst auch schuld. Und das hat mir, glaube ich, immer Kraft gegeben. Weil man muss ja sagen, ich weiß nicht, ob du es damals auch bei dir erlebt hast, man kriegt ganz schön viel Widerstand, gerade von den sozialen Gruppen, die man zu dem Zeitpunkt hat, auch Freundesgruppe und so. Ja. Weil wirklich die natürlich ein Interesse daran haben, dass die Gruppe so bleibt, wie sie ist. Und wenn dann jemand ausbricht und plötzlich solche Sachen macht, das hat zu so viel Widerstand geführt, dass ich auch viele Leute echt verloren habe entlang des Weges, was unglaublich schade ist. Und da muss man sehr klares, glaube ich, auch warum haben, warum man das macht, weil ansonsten knickt man da ein.
Also war bei mir definitiv genauso. Wie bist du denn damit umgegangen? Also ein klares Warum ist das eine. War noch was für dich entscheidend, um den Weg dann weitergehen zu können?
Also ich habe immer versucht, irgendwie bestenfalls dahin zu gehen zu Leuten, die schon da sind, wo ich hin wollte. Also ich habe gemerkt, dass ich dann zu sehr vielen Veranstaltungen auch in Hamburg gegangen bin. Irgendwelche Gründer-Events, irgendwelche Meetups, irgendwelche, keine Ahnung, Mastermind-Sessions oder so. Und habe dann zum Glück immer Leute gefunden, die schon ein paar Schritte voraus waren. Ja. Und mit denen man sich dann austauschen konnte und gemerkt hat, hey, da draußen gibt's auch Leute, die so ticken wie man selbst. Weil gegenüber den Gruppen davor war man halt immer irgendwie der Spinner oder der Verrückte, der da sonst was jetzt probiert. Bei diesen neuen Gruppen warst du halt jemand, der genauso war wie die anderen Personen. Und das hat mir irgendwie immer sehr geholfen. Auch jetzt zum Beispiel, witzigerweise, ich glaube, das ist gar nicht mehr so extrem gewesen, aber es gibt auch so zwei Lager von Leuten, die solo selbstständig sind und Leute, die schon Teams haben und Leute, die vielleicht auch schon große Teams haben. Und ich habe auch gemerkt, bei mir bin ich so ein bisschen aus meinem Freundeskreis langsam rausgewachsen, der solo selbstständigen. Also mit denen kann ich mich immer noch gut unterhalten und auch eine gute Zeit haben. Aber unternehmerisch haben wir einfach ganz andere Problemstellungen mittlerweile. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich in der letzten Zeit halt viel mehr mich mit Leuten irgendwie auch getroffen und ausgetauscht habe, die teilweise schon 20, 30, 40, 60 Mitarbeiter hatten, um einfach von denen wieder ein bisschen zu lernen auch und auch zu verstehen, dass sie ähnliche Probleme haben, die ich habe, die ein Solo-Selbstständiger vielleicht gar nicht mehr hat.
Also ich glaube, das, was du gerade sagst, ist unglaublich wichtig, gerade am Anfang sich ein unternehmerisches Umfeld zu suchen, wo auch Leute dabei sind, die nicht alle ein Stück weiter sein, aber ein paar müssen dabei sein, um zu lernen. Also jetzt nicht unbedingt nur sachlich-methodische Dinge, sondern vor allen Dingen auch die Denkweise von denen anzunehmen. Und wenn man dann erfolgreicher wird und wächst, dann wird sich diese Gruppe an Menschen immer mal wieder verändern, logischerweise. Also ich glaube, das gehört dazu, aber das macht es auch unglaublich spannend, weil man immer neue Leute kennenlernt, dann immer wieder neu herausgefordert wird. Also klingt mega, was du jetzt sagst. Jetzt hast du mittlerweile 8 Mitarbeiter. Wie ist es für dich gekommen? Ist es einfach so naturwüchsig gewachsen oder hast du zwischendurch mal einen größeren Sprung gemacht? Oder wie kam es?
Wir haben tatsächlich, ich glaube, 2 Richtungen bin ich irgendwie gegangen. Also die erste, ich bin sehr naiv da reingestolpert. Man muss wirklich sagen, ich hatte, glaube ich, so vor 7 Jahren oder so hatten wir so den Business Case irgendwie raus. Angebot passte, wir hatten ein standardisiertes Angebot, was gut gepasst hat. Und dann hat damals mehr oder weniger ein Freund von mir gesagt, hey Robert, ich würde gerne für dich arbeiten. Na, und es fühlte sich irgendwie so nach Aufbruchstimmung an und ich meinte, komm, ich habe irgendwie ein bisschen Reserven auf dem Konto, lass uns das machen. Es war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Auch Ann-Christine Baltrusch, die heute noch Geschäftsführerin bei mir ist, ist auch einen Monat später damals gestartet, was unglaublich cool ist. Und dann habe ich erstmal die Richtung, muss ich wirklich sagen, versuchen irgendwie groß zu werden. Ich glaube, zur Spitze waren wir irgendwie 12 oder 13 Mitarbeiter. Mhm. Um dann aber irgendwie nach 1 bis 2 Jahren festzustellen, da bleibt irgendwie nicht so viel übrig. Mhm. Na? Also es fühlte sich alles irgendwie cool an, Umsatz immer weiter gewachsen, irgendwelche Rekordmonate etc. Und dann sitzt man aber, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber bei meinem Steuerberater ist es so, wie als ob man sein Schulzeugnis bekommt, wenn man den Jahresabschluss bespricht. Mhm. Und dann geht er alles mit einem durch und ich habe immer gefühlt, als ob ich eine 4- bekomme. Ja, also ja, ihr habt gut Umsatz gemacht, aber ist halt nichts groß hängen geblieben. Also Robert, irgendwas macht ihr da falsch. Mhm. Und dann sind wir in die andere Richtung gegangen und haben gemerkt, hey, das kann man alles irgendwie ein bisschen smarter machen. Eigentlich braucht man für diese ganzen Themen irgendwie deutlich weniger Leute als gedacht. Und jetzt habe ich das Gefühl, haben wir so einen ganz guten Schlüssel gefunden, sowohl in der Beratung als auch in unseren digitalen Produkten, dass wir einen ganz profitablen Schlüssel haben und auch der Gewinn halt im Fokus ist, das, was übrig bleibt, sodass wir halt auch den Mitarbeitern ein gutes Gehalt sozusagen bezahlen können. Aber ich habe viel, witzigerweise auch viel darüber nachgedacht, was jetzt irgendwie fehlen würde oder was auch der nächste Schritt wäre, um noch weiter in der Mitarbeiterzahl zu wachsen. Ich glaube, es ist halt wirklich noch mehr zu lernen, noch mehr vom Markt sozusagen in Kunden zu konvertieren und einen guten Job zu machen. Und da muss man halt sagen, Werbeanzeigen und so ist unser größter Hebel. Und da knobeln wir so Monat für Monat. Ich habe das Gefühl, wir werden da immer besser und besser. Haben jetzt auch wieder eine neue Mitarbeiterin eingestellt zu Dezember. Ich habe das Gefühl, ich habe Lust auch in den nächsten Monaten, Jahren noch zu wachsen. Aber ich merke halt, Profit oder Betriebsergebnis ist dann doch die Kennzahl, die man im Blick haben sollte. Ne?
Problem, das du hast, wo du gerade steckst, ich nenne das ja die zweite unternehmerische Wachstumshürde, sozusagen der Übergang vom Selbstständigen, wo noch Leute da sind, die außen rum arbeiten, hin zum Unternehmen. Was den meisten nicht wirklich klar ist, ist, dass dieser Übergang nahezu immer mit einem Strategiewechsel verbunden ist. Weil, also was funktioniert mit 5 Leuten, 7 Leuten und so weiter, wird mit 30 Leuten wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Ganz einfach, weil ein Unternehmen mit 30 Leuten hat einen ganz anderen Apparat. Du musst irgendwie, andere Strukturen einführen, anderes Controlling-System und so weiter. Das heißt, du hast zusätzliche Kosten, die nochmal oben drauf kommen. Und die müssen ja irgendwo reinkommen. So mit derselben Strategie, die du bislang hast, da funktionieren 5 bis 8 Leute super gut, aber nicht 30, weil dann geht wieder der Gewinn runter. Das heißt, du musst immer an der Strategie ansetzen, dort nachschärfen und dann hast du wieder sozusagen genügend Kohle, um den nächsten Schritt zu machen. Und diesen Zusammenhang haben die meisten tatsächlich nicht auf dem Schirm.
Das ist ein guter Punkt. Also ist mal immer klar, auch bei mir ein blinder Fleck. Ne? Was anderes könnte ich, glaube ich, jetzt nicht sagen, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich schon 30 Mitarbeiter sozusagen sitzen. Aber das ist auch so ein bisschen mein Bauchgefühl. Also ich habe einen guten Podcast irgendwann mal gehört, der meinte, deine Kunden dürfen in ihren schlechtesten Monaten nicht die Zusammenarbeit mit dir kündigen. Ne? Also sprich, das, keine Ahnung, glaube ich, auch in unserem Fall bei Marketingberatung bestenfalls wir in Richtung größerer Unternehmen eigentlich wachsen müssen, die sozusagen die Zusammenarbeit mit uns auch, wenn es ihnen mal nicht super gut geht, weiterlaufen lassen. Weil man merkt, wenn man mit kleineren Unternehmen zusammenarbeitet, ich würde mal sagen 10 bis irgendwie 50 Mitarbeiter, da ist das dann schon immer eine größere Investition, wenn sie das mit uns zusammen machen. Und dann gebe ich dir vollkommen recht, wenn ich da jetzt noch sehr viele Mitarbeiter hätte, die man quer subventionieren muss, dann würde der Case nicht mehr aufgehen. Da bin ich vollkommen bei dir.
Ja. Vielleicht, um es noch anders deutlich zu machen, wenn man mal anguckt, so ein normaler Freelancer, je nachdem, in welchem Bereich er arbeitet, der kommt mit, sagen wir mal, 70 bis 90 Euro pro Stunde, kommt er ganz gut über die Runden, kein Problem. Ja. So mit einer kleineren Firma, sagen wir mal, 5 bis 8 Leute, das sind 70 bis 90 Euro ziemlich eng, das wird nicht funktionieren. Das heißt, da muss ich schon eher höher sein, je nachdem, wie strukturiert es und wie anspruchsvoll ich bin, sagen wir mal, 120 bis 160 Euro. Wenn ich dann noch weiter gehe und das 30, 40, 50 Leute werden, dann liege ich irgendwann mal bei 200 bis 250 Euro, damit es funktioniert. Ja. Und wenn man sich große Unternehmensberatungen anguckt, die nehmen etwa 400 bis 700 Euro die Stunde, einfach weil die müssen den Apparat finanzieren, die Weiterentwicklung der Leute, was du in deiner Größenordnung gar nicht hast. Und da ist oftmals auch größer nicht gleich besser, weil das bringt dich wieder in eine neue Zwangssituation rein, weil du musst ja auch Kunden finden, die aus irgendwelchen Gründen bereit sind, 200, 250, 400 oder gar 700 Euro die Stunde zu bezahlen. Und da brauchst du gut Gehirnschmalz und Zugang zu den richtigen Kunden. Also das ist wirklich ein kompletter Wechsel.
Ja. Das ist spannend. Aus der Dimension habe ich das wirklich noch nie gesehen, aber du hast vollkommen recht, ne? Also das sozusagen. Und dann, glaube ich, muss man, wenn man noch einen Schritt weiter geht, wenn man, keine Ahnung, 400 bis 700 Euro pro Stunde nehmen will, muss man ja auch große Probleme lösen im Markt, die das wert sind. Also da ändert sich wirklich, wie du gesagt hast, die komplette Strategie.
Entweder große Probleme lösen oder Riesenprojekte haben, was weiß ich, so eine Riesenunternehmensberatung, die macht halt irgendwie ein Change-Projekt bei VW, wo auch riesig ist, was so eine kleine Agentur gar nicht könnte. Das heißt, das ist der Vorteil von den Großen, dass sie dann halt auch diese Riesendinger stemmen können. So die Frage ist, macht es bei LinkedIn, das kann ich nicht einschätzen, macht es da Sinn oder nicht? Aber also das ist mir gerade nur eingefallen zu deiner Situation. Ja. Aber lass uns mal zurückspringen zum anderen Thema. Jetzt hast du ja 8 Mitarbeiter, warst zwischendurch bei 12, 13 und du hast mir auch noch verraten, du sitzt ja gar nicht mehr in Hamburg, sondern du bist in Spanien mit Partnerin und Hund und gerade richtig schön Wetter an der Stelle. Jetzt führst du dann deine Leute remote. Wie funktioniert das denn?
Das ist eine gute Diskussion, ja. Ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, dass du auf der anderen Seite des Lagers, glaube ich, bist. Ja, ich bin gespannt.
Kann gleich was zu sagen.
Also da bin ich gespannt.
Nicht generell, aber jetzt für Unternehmercoach, ja.
Ja, also wo ich herkomme sozusagen, ich habe längste Zeit saß mir in Hamburg in einem Büro, auch geschuldet, weil ich einfach in Hamburg da war. Dann sozusagen war das zu der Pandemiezeit, dass wir halt alle im Homeoffice saßen und das eigentlich sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, ich hatte irgendwie das Glück, einfach ein Team zu haben, die auch alle sehr autark arbeiten, muss man wirklich sagen. Ich glaube auch, dass das so eine Voraussetzung ist, dass alle so ein bisschen ähnlich sind wie ich. Also ich glaube, wir arbeiten gerne alle sehr mit schnell viel Verantwortung, alle für uns. Wir haben trotzdem Lust, irgendwie mit den anderen was zu machen. Aber wir freuen uns auch, wenn man sie nicht jeden Tag irgendwie im Büro sehen muss. Und dann bin ich egoistisch 6 Monate nach Spanien gegangen und habe gesagt, hey, ich würde das einfach gerne mal testen, gucken, ob das funktioniert. Und dann hat das wirklich recht reibungslos funktioniert. Mhm. 6 Monate, dass ich da geblieben bin und alles funktioniert hat. Ich glaube aber, wenn ich auch gerade Freunde von mir sehe in Hamburg, die Büros haben und Mitarbeiter haben, ich glaube, das ist wirklich ein Schlag von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das können und auch wollen. Und es gibt auch welche, die das nicht besonders gut können und wollen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch eine Zeit, im letzten Jahr, glaube ich, hatten wir einen Mitarbeiter eingestellt und der hat sich unglaublich schwer damit getan. Also dem hat so die Motivation gefehlt, dem hat irgendwie die Ansprechpartner gefehlt. Und ich glaube, dass das wir halt irgendwie recht viele Termine jeden Tag haben. Also ich glaube, das, was man auch im Büro hätte. Und ich mittlerweile sehr viel einfach mit Ergebnissen irgendwie arbeite. Also ich sage, hey, Ende der Woche will ich die und die Aufgaben haben oder bis Mittwoch will ich die und die Aufgaben haben. Und ob die Leute dann eine halbe Stunde dazwischen eine Pause mehr machen oder weniger, ist mir meistens dann in Anführungszeichen vielleicht auch als Führungskraft eher egal, weil mich interessiert, dass sie das, was ich brauche, diese Woche irgendwie erledigt bekommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die ich in meinem Team habe, eher zu viel arbeiten, als dass sie zu wenig arbeiten. Also wir achten sehr darauf, dass keine großen Überstunden entstehen. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass man ihnen auch so viel Freiraum gibt und auch dieses Remote, diese Möglichkeit gibt, ich glaube, das genießen sie sehr. Ich verstehe aber auch jeden, der das andere Lager sozusagen befürwortet.
Ne? Ich meine, aus meiner Perspektive, das ist gar nicht eine Frage von Lager, sondern das hat was mit erstmal der konkreten Arbeit zu tun. Also wenn ich mal schaue, was weiß ich, ich hätte eine Bäckerei, da gibt es kein Homeoffice fertig, weil
schwierig.
Brauche ich nicht drüber zu diskutieren. Das heißt, es betrifft sowieso nur einen Teilbereich von Arbeitsplätzen, wo das überhaupt interessant ist. Und dann ist für mich die Frage, wie arbeiten die Leute da drin wieder? Sind es Aufgaben, die Leute autonom erledigen, weil sie beispielsweise ein Mitarbeiter betreut einen Kunden und kann mehr oder weniger alles allein machen, dann funktioniert Homeoffice, vorausgesetzt entsprechend Motivation und Selbstführung und so weiter ist da wahrscheinlich ganz gut. Bei uns ist es so, wir sind jetzt nun im Veränderungsbusiness, würde ich mal sagen, Transformation von Kunden und Persönlichkeitsentwicklung. Ja, natürlich habe ich auch versucht, das ein oder andere Online-Seminar während Corona zu machen. Ganz ehrlich, es hat lang nicht in der Qualität funktioniert wie live. Also Wissensvermittlung ist überhaupt kein Problem, ein Webinar zu machen, aber wirkliche Persönlichkeitsentwicklung muss live passieren. Also keine Chance.
Das würde ich hundertprozentig unterschreiben.
Jeder, der mir was anderes erzählt, hat noch nie wirklich Persönlichkeitsentwicklung erlebt.
Ja,
so, das heißt, wir machen das bei unseren Kunden und wir entwickeln uns ja selbst als Team permanent weiter. Und deswegen ist es auch bis zu einem bestimmten Grad notwendig, dass wir das bei uns auch machen. Das heißt, deswegen sind wir im Büro zusammen und mein Job als Unternehmer ist halt dafür zu sorgen, dass wir eine wirklich tolle Kultur haben, wo die Menschen gerne zusammen sein wollen. Und ich meine, wir haben jetzt bei Great Place to Work insgesamt jetzt 4 Auszeichnungen gekriegt. Also von daher, wir haben die tolle Kultur, die Menschen wollen zusammen sein und dann läuft vieles sehr viel smoother. Diese ganzen kleinen Treffen an der Kaffeemaschine mit Austausch und so weiter, die sind so unglaublich wichtig. Das kann ich zwar versuchen, irgendwie online nachzubilden, aber ab einem bestimmten Punkt wird es immer eine Krücke. Und von daher, es hängt davon ab, was machst du und welche Art von Kultur willst du in deinem Unternehmen. Wenn du jetzt praktisch wirklich, wie vorher gesagt, nur ein Mensch arbeitet mit dem Kunden, kann das weitestgehend für sich machen, dann kann ich auch Homeoffice machen, überhaupt kein Thema.
Ja, ich glaube, ein Punkt, den ich da einschmeißen kann sozusagen, der vielleicht zumindest zu dem einen oder anderen ganz interessant ist, ich habe rein egoistisch gehandelt. Also ich habe gesagt, ich will das Unternehmen, dass es mir dient und ich will nicht dem Unternehmen dienen. Ne? Ich glaube, dass es viele Leute, ich glaube, dass du da auch sehr klar bist, ne, was sozusagen du haben willst und wie dein Leben aussieht. Aber ich glaube, viele Leute zwingen sich auch zu manchen Sachen. Also die sehen dann bei anderen Leuten so, oh, ich brauche jetzt irgendwie ein großes Büro in Hamburg und dann mieten die sich ein großes Büro und hätten selbst aber gar keine Lust drauf. Und ich glaube, wenn man da selbst als Gründerin oder als Gründer zumindest die Klarheit hat, was man selbst irgendwie will, kann man, glaube ich, auch das Geschäftsmodell und auch die Arbeit ein bisschen daran ausrichten. Weil ultimativ, glaube ich, arbeiten wir jeder ein bisschen mehr als die anderen und dann kann man sich zumindest das Unternehmen so gestalten, dass es einem dient und man dem Unternehmen nicht dient. Ne?
Ja. So, jetzt hast du 10 Leute. Jetzt habe ich noch eine Frage. Jetzt bist du ja schon seit fast 10 Jahren Unternehmer und das mit LinkedIn funktioniert ja ziemlich gut, aber um dahin zu kommen, das hat ja einige Hürden gebraucht. Und hast du, um diesen Weg gehen zu können, für dich so ein, zwei, drei Schlüsselgewohnheiten rausgearbeitet, die wirklich, wo du sagst, die sind das Fundament von deinem Unternehmersein. Gibt es da was?
Gute Frage. Also was mir direkt in den Kopf sozusagen eintaucht, ist, dass ich immer, glaube ich, neugierig geblieben bin. Also ich sehe das witzigerweise jetzt über einen langfristigen Zeitraum, dass ich Leute und Freunde in meinem Umfeld habe, die irgendwann aufgehört haben zu lernen. Mhm. Und das ist halt unglaublich schade zu sehen, weil die stagnieren teilweise seit 2, 3, 4 Jahren an den gleichen Orten. Und ich frage dann auch so ein bisschen höflich so, wann hast du das letzte Mal irgendwie ein Buch gelesen oder so, ne? Oder wann hast du denn das letzte Mal irgendwie einen Online-Kurs gebucht? Weil es geht ja auch nicht um verrückte Investitionen häufig, sondern aber wann hast du aufgehört, irgendwie, keine Ahnung, in deine Weiterbildung zu investieren? Und ich glaube, das ist immens wichtig. Ich glaube, bin da immer ein bisschen zu verrückt unterwegs, gerade dieses Jahr irgendwie wieder sehr viel Geld investiert in meine persönliche Weiterentwicklung. Aber jedes Mal macht sich das x-mal irgendwie bezahlt, weil ich glaube, keine Ahnung, wer es gesagt hat, Einstein oder so, ist ja verrückt irgendwie zu glauben, dass wenn man nicht etwas anders macht, ein anderes Ergebnis bekommt. Und das glaube ich halt auch, wenn man jetzt irgendwie nur in seinem eigenen Saft und nur durch Try and Error versucht, irgendwie voranzukommen. Nee, also für mich hat das nie funktioniert.
Weil, ich meine, die Welt verändert sich ja einigermaßen schnell. Und ich würde mal behaupten, jetzt gerade mit dem ganzen KI-Zeug, LinkedIn wird in 1 oder 2 Jahren nicht mehr so zu machen sein wie heute. Also heißt nicht, dass es nicht mehr zu machen ist, sondern halt anders. So, da muss ich mich weiterentwickeln. Und das gilt logischerweise für jedes Business. Aber meine Frage an dem Punkt, wenn du sagst, Weiterentwicklung ist so wichtig für dich, kannst du mal abschätzen, wie viel Geld, Zeit du in diesen 10 Jahren in Weiterentwicklung für dich in Summe investiert hast?
Also ich weiß, wenn du dieses Jahr nimmst, ja, ich wollte gerade sagen, dieses Jahr waren es schon alleine irgendwie 75.000. Mhm. Na, das war aber schon ein relativ gutes Jahr, wenn du mal im Schnitt irgendwie 30.000 vielleicht pro Jahr oder so nimmst. Na, bist du irgendwie, keine Ahnung, was bei 27, bist du, bestimmt 300 bis 400.000 Euro, bestimmt. Mhm. Na, ja. Und es war alles aus meiner Sicht, also ich glaube auch, dass das als Unternehmerin oder als Unternehmer ja das größte Asset ist, was du in deiner Birne irgendwie hast, ne? Also neben deinen Mitarbeitern, klar, aber ich habe das Gefühl, das wäre tatsächlich auch nochmal spannend, mit dir zu diskutieren. Ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht in meiner Karriere, dass ich mir immer Leute eingestellt habe und die aber eigentlich explorativ ein Problem für mich lösen sollten, was ich nie selber gelöst habe. Mhm. Also als Beispiel, ich habe jemanden für Vertrieb eingestellt und habe gesagt, hier, mach mal die Sales Calls, ohne den richtig anleiten zu können, wie es jetzt funktioniert. Jetzt, ein paar Jahre später, bin ich halt schlauer und löse irgendwas, ne? Und sage, so wird's gemacht, und dann suche ich mir eine Person, die es genauso machen kann, wie ich es sozusagen, oder jemand aus meinem Team es sozusagen geknackt hat. Und ich habe das Gefühl, das hat so vieles vereinfacht, aber das bedeutet auch, dass ich erstmal das Problem knacken muss und dann kann ich mir sozusagen jemanden suchen, der es macht. Also ich glaube, wenn man so richtig Senior-Leute irgendwie hiert, die lösen auch Probleme für einen dann direkt. Aber ich glaube, wenn die Leute ein bisschen mehr am Anfang stehen, muss man es wahrscheinlich erstmal selber lösen.
Gerade am Anfang, glaube ich, ist es genau der richtige Weg, wie du es beschrieben hast. Ab einer bestimmten Größenordnung kannst du es gar nicht mehr, und ab einer bestimmten Komplexität des Unternehmens kannst du es auch nicht mehr, geht gar nicht mehr zeitlich. Da musst du dann immer mal wieder, also im Idealfall Seniors haben, die das für dich lösen können oder das ein oder andere Mal einfach ausprobieren, und dann klappt es halt die ersten 3 Mal nicht, aber dann lernst du dabei was.
Ja, aber ich glaube, das sozusagen habe ich gelernt, und diese Fortbildung, ja, viel Geld reingeflossen, aber das war halt, denke ich, auch heute noch ist so das größte Asset, ne? Wenn ich auch, wie du das gesagt hast, auf diesen Strategiewechsel komme, der für weiteres Wachstum sorgt, ich glaube nicht, dass der jetzt groß von außen oder sonst jemand mir das zuträgt und sagt, Robert, hier ist der nächste Schritt, sondern dass ich da selbst sozusagen mich weiterbilden muss und gucken muss, welche Optionen es gibt. Und ich glaube, zweiter Part, witzigerweise hatte ich heute gerade in einem Call mit unseren Kunden dieses Thema so, dass viele Leute glauben, dass Marketing und Vertrieb etwas ist, was man nicht machen muss, sondern dass die Zusammenarbeit mit den Kunden das wahre Geld verdienen ist und Marketing und Vertrieb irgendwie was Lästiges ist, was man tun muss und so nebenbei irgendwie läuft. Und ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, schon immer eine gewisse Affinität zu diesen Themen. Aber ich glaube, das war etwas, was mich immer, also sonst würden wir auch nicht Marketingberatung machen. Aber ich glaube, das ist halt auch so wichtig, dass ich das all die Jahre mir sehr auf die Fahne geschrieben habe. Vielleicht der beste Fall war, dass ich lange einen Mitarbeiter hatte, der Vertrieb für mich komplett gemacht hat, also alle Gespräche geführt hat, und der dann irgendwann weggebrochen ist. und es mir echt gegraut hat, da wieder reinzugehen. Ne? Ich weiß noch, wie ich bei meinen ersten Sales-Mitarbeitern, also ich hatte mehrere sozusagen, mich dazugesetzt habe und mal gucken wollte, ob ich das noch kann nach 3 Jahren, die ich keine Gespräche geführt habe. Gott sei Dank irgendwie so die unbewusste Kompetenz dann eingegriffen hat und ich das ganz gut gemacht habe. Aber ich glaube, dass das so wichtig ist, als Gründerin und als Gründer immer für sein Unternehmen auch die Akquise machen zu können. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe in all den Jahren irgendwie eine Handvoll von Leuten erlebt. Also ich kann sie abzählen, die gesagt haben, ich habe das erfolgreich ausgelagert. Ich mache da irgendwie gar nichts. Also ich glaube, mein Schwiegervater zum Beispiel hat eine Baufirma und der meint, er kann alles in seiner Firma abgeben. Ne? Und der macht halt wirklich gefühlt nur noch diese 10% Akquise, dass er die Aufträge reinholt für seine Baufirma. Und ansonsten ist er irgendwie gerne auf Mallorca mit seiner Yacht unterwegs oder mit seinem Segelboot. Aber er meinte, Akquise, das konnte er nie abgeben. Das ist sein Job als Unternehmer.
Also ich glaube, das hängt mal von einer Branche, von einer Strategie ein Stück weit ab. Wenn ich jetzt mal anschaue, früher mein Internetunternehmen, da musste ich verkaufen die ganze Zeit. Also wir hatten dann auch versucht mit Vertrieblern und so. Das hat nicht wirklich funktioniert. Also das hing an mir. Jetzt bei Unternehmercoach, das war am Anfang so gut positioniert, weil als ich angefangen hatte 2007, da gab es ja keinen anderen Unternehmercoach in Deutschland. Also ich habe das Modell ja damals erfunden, deswegen ist ja auch die Domain unternehmercoach.com und .de und so weiter, zeigt alles zu uns. Cool. Und das war natürlich von der Positionierung dann auch mit dem Buch so, ich musste nicht mehr akquirieren, weil Leute haben das Buch gelesen, dann sind sie auf die Website gegangen und haben das Seminar besucht, da waren Verkauf nicht notwendig. So, das funktioniert bis zu einer bestimmten Größenordnung und auch bei Agenturen oft, was weiß ich, wenn der Gründer irgendwie ziemlich cool ist, das funktioniert bis 3, 5, 7 Leute ganz gut über seine Connections und so weiter, kommen immer wieder Aufträge rein, ist okay. Aber wenn ich dann wachsen will, irgendwann werde ich in den Vertrieb rein müssen. Dann ist natürlich die Frage, was für eine Art von Vertrieb. Und ich meine, da gibt es diesen Hochdruckvertrieb und es gibt eine andere Art von Vertrieb. Und mir persönlich ist diese andere Art von Vertrieb deutlich lieber.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Und das, glaube ich, auch das Coole. Es war meine größte Sorge, dass man irgendwie diesen Hochdruckvertrieb machen muss und irgendwie so super unsympathisch die Leute in irgendwas reindrücken muss. Und das ist halt cool, dass man über Jahre die merkt, dass man halt mit Expertise sozusagen die Leute überzeugen kann, dass man halt wirklich auch Angebote schaffen kann, wo die Leute gerne kaufen. Ich bin irgendwann mal, die Amerikaner haben, glaube ich, dieses Zitat, dass keiner gerne was verkauft bekommt, aber jeder gerne kauft. Mhm. Und ich glaube, da muss man immer ein bisschen drüber nachdenken, aber selbst merkt man das auch, wenn jemand versucht, dir irgendwas aufzuschwatzen, bist du ganz schnell so, danke, danke, danke. Ja. Aber wenn du irgendwas Cooles siehst, bist du so, ja, sofort will ich das kaufen. Mhm. Und das habe ich immer versucht, auch bei unseren Angeboten hinzubekommen, dass die halt so viel Sog sozusagen haben, dass die Leute sagen, hey, da bin ich auf jeden Fall dabei, das ist ja ein super cooles Angebot.
Ja, wir sind ziemlich am Ende angekommen, habe ich noch eine Frage. Ich habe gehört, dass du zwischendurch ganz gerne auch irgendwelche Games zockst. passt ja eigentlich nicht so zu dem Bild mit dem Unternehmer zusammen. Wie ist es für dich? Also weil von außen betrachtet könnte ich ja sagen, ist verschwendete Zeit. Wahrscheinlich ist es das nicht. Wie guckst du da drauf?
Also das ist witzig. Witzigerweise habe ich das neulich, war ich auf einer Hochzeit und eine Freundin von meiner Frau meinte so, Robert, du bist selbst und ständig. Und ich meinte nur so ganz recht zurück, eigentlich habe ich so eine geregelte 35-Stunden-Woche. Ne? Und sie war so, wie geht das denn? Mhm. Und ich so, ja, ich habe mir das schon so aufgebaut, dass ich jetzt nicht am Wochenende arbeiten muss und dass ich auch nach 5 Uhr eigentlich nichts mehr mache. Also mache ich auch faktisch nicht. Und da passt sowas zum Beispiel auch rein, dass ich, keine Ahnung, auch schon mit 17, 18 super viel Spiele gespielt habe, sowas wie Battlefield und wie Counter-Strike und all sowas und sowas ab und zu mal eine Runde spielen zu können. Glaube ich, passt nicht in das Bild, weil ich glaube, viele haben immer dieses Bild vom völlig überarbeiteten Übermenschen, der irgendwie nur arbeitet. Aber wie gesagt, ich bin entlang des Weges irgendwann rausgekommen zu sagen, hey, ich will mir irgendwie das Leben aufbauen, an dem ich richtig Freude habe. Und dazu gehört auch sowas mal zu machen oder spontan irgendwie an den Strand fahren zu können. Weil das war meine wahre Motivation. Es war nie irgendwie das größte Unternehmen zu haben oder am meisten Umsatz zu machen. Da gibt's andere Freunde auch von mir, die in ganz anderen Sphären unterwegs sind. Wenn es aber dann so um Lebenszufriedenheit geht, da habe ich das Gefühl, schreiben sie immer dann bei mir fleißig mit, weil sie sind so, Robert, man hat das Gefühl, du bist irgendwie so ausgeglichen und du hast irgendwie so, bist so zufrieden und ich so, ja, bin ich auch, ne? Weil ich nicht auf Rekordumsätze optimiere, sondern auf ganz andere Sachen und da gehört sowas halt auch dazu.
Das finde ich ist eine total wichtige Entscheidung, die du gerade gesagt hast. nicht auf die Rekordumsätze zu gehen, sondern wirklich zu sagen, hey, das Lebensglück, meine Lebensfreude hat Vorrang, weil die meisten, die arbeiten ja tatsächlich immer nach dem Modell, ich will jetzt wachsen mit meinem Unternehmen und super groß werden, um dann vielleicht mal glücklich sein zu können. Ja. Da hast du offensichtlich was richtig gemacht von Anfang an.
Ja, ich glaube, ich bin früh über dieses Wenn-Dann gestolpert. Ne? Also wenn ich das erreicht habe, dann mache ich das. Und ich war so, warum mache ich das nicht jetzt schon? Ne? Also viele Sachen, auch gerade dieses Thema, das ein halbes Jahr irgendwie in Spanien, werde ich nicht vergessen, dass Freunde von mir waren im einmal pro Jahr in Amerika drüben zu so Marketingkonferenzen 2 Wochen. Und das waren die besten Wochen unseres Lebens, diese 2. Ne? Kalifornien hat uns so viel Spaß gemacht. Irgendwie Buggy fahren, Jetski fahren, Heißluftballons, dann noch diese Konferenzen. Und dann bin ich rübergekommen und die Jungs haben das immer erzählt, so, ey, so geile Zeit. Und ich weiß, ich kann doch nicht irgendwie jetzt die nächsten Jahre leben und immer nur auf diese 2 Wochen warten. Und dann waren wir halt in Spanien hier unten und ich war so, das ist ja wie in Kalifornien, bloß irgendwie in Europa. Warum ziehe ich nicht einfach nach Spanien? Mhm. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil ich denke immer, man kann, keine Ahnung, morgen tot umkippen oder vom Ziel erschlagen werden und dann hat man sich aufgehoben, mit 50 oder 60 das Leben zu leben. Dann sage ich lieber, fange ich schon mit Anfang 30 oder mit Ende 20 an, weil man braucht am Ende, glaube ich, nur Mut, wie du gesagt hast. Ich glaube, dass häufig gar kein finanzielles Thema ist, sondern dass es eine reine mutige Entscheidung ist, ne? Und dass uns auch viel zugeschrieben wird, dass die Leute sagen, hey, das war super mutig, was ihr gemacht habt.
Ne? Ja, und interessanterweise erscheint es uns selbst als Unternehmer im Rückblick gar nicht mutig, weil das war ein natürlicher Schritt, den wir gegangen sind.
Voll, also ich finde das so unmutig. Ne? Also ich fand da nichts groß Mutiges dran, aber ganz viele Leute waren auch so irgendwie super mutig. Aber ich glaube, deshalb ist es auch schön, so einen Podcast wie deinen hier zu haben, um die Leute so ein bisschen zu ermutigen, sowas zu machen und so ein bisschen die Scheuklappen auch aufzusetzen und zu sagen, hey, lass uns mal eine verrückte Idee machen. Auch zum Beispiel das mit Spanien haben wir einfach gedanklich unter diesem Testen gemacht. Und ich habe gesagt, hey, wir testen das jetzt einfach mal. Und wenn es nicht funktioniert, packe ich sofort alle Sachen ein und wir fahren wieder zurück. Mhm. Und das hat mir selbst so ein bisschen die Sicherheit gegeben, weil alle Leute dann immer so mit auswandern und das hört sich alles immer so final an, dass man es einfach mal
testet. Am Strand ist nicht so lustig.
Ja, da, leider nicht so lustig. Nur an sehr ausgewählten Tagen.
Ja. Cool, dann bin ich eigentlich mit meinen Fragen durch. Hast du denn jetzt zum Thema Gründung, Unternehmersein noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, wo du sagst, das willst du auf jeden Fall noch loswerden?
Oha. Also ich kann nur jedem sagen, der auf dieser Reise ist, glaube ich, weiß selber, was für eine coole Reise es ist. Ich muss wirklich sagen, wir hatten irgendwie vor 2 Jahre, wo ich sehr stagniert bin und muss auch sagen, da gab es wirklich irgendwie so dunkle Phasen, wo ich auch aufgewacht bin mit irgendwie Brustschmerzen und sowas alles, weil ich wirklich Existenzängste hatte. Wenn ich jetzt auf die Metaebene sozusagen drauf gucke, war es wirklich, dass ich aufgehört habe, mich persönlich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das hört man immer natürlich von Leuten, die auch Beratung und so anbieten. Aber ich würde das sogar jemandem sagen, wenn ich nicht das anbieten würde, sich auch nur YouTube-Videos zum Beispiel anzugucken oder Podcasts anzuhören. Ne? Ich habe das Gefühl, da gibt es so cooles Material mittlerweile, was alles sogar kostenfrei zur Verfügung steht. Aber ich glaube wirklich, als Unternehmer oder als Gründer ist es eine Kennzahl, wie viel man sich pro Woche weiterbildet. Und ich glaube, wie du auch gesagt hast, mit KI und AI, das werden so verrückte Jahre werden. Und ich glaube, wer da nicht dranbleibt, wird, glaube ich, echt in den nächsten Jahren das Nachsehen haben.
Definitiv. Aber wir haben ja hier glücklicherweise viele Zuschauer, die sich weiterbilden. Ich fand es gut, dass du es von deiner Seite auch nochmal bestätigt hast. Ich kam ja immer vor wie ein Alien. Bei mir sind es jetzt im Lauf dieser ganzen Jahre etwa 750.000 Euro, die ich für meine Weiterbildung ausgegeben habe. Aber ich bin ja auch länger dabei. Von daher ist wahrscheinlich ungefähr dieselbe Höhe. Und immer wenn ich das sage, dann gucken mich die Leute mit solchen Augen an. Yeah. Und dass du genau das Gleiche sagst. Ich glaube, das ist so ungeheuer wertvoll und wichtig. Weil ich glaube, nur so kann man sich auf diese Art schnell genug weiterentwickeln, was wir jetzt die kommenden Jahre brauchen.
Ja, man fühlt sich schon ein bisschen als Alien, weil ich glaube, die Leute auch ab und zu mal da investieren und einmal pro Jahr irgendwie sowas machen, ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber ich glaube auch, sei es nur, dass man, wie gesagt, kostenlose Sachen konsumiert, man muss da schon ein bisschen dranbleiben. Und ich glaube, wenn jemand den Podcast hier hört, ist er genau auf dem richtigen Weg. Mhm. Aber ja, viele Leute verpassen leider diese Chance und das ist echt schade, weil es so viel cooles Material gibt. Ja.
Cool. Dank dir, Robert. War eine coole Runde, guter Austausch. Und ich glaube, da ist einiges bei rumgekommen. Und natürlich verlinken wir deinen Podcast, dein Unternehmen auch in den Shownotes, sodass wer da noch mehr irgendwie zu LinkedIn und so weiter haben will, gerne danach gucken kann und eventuell auch zu dir kommt. Schön, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank dir.
Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.